Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Das ist besser als ficken. Du machst das so wundervoll, Kleine.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken. Der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Laken. Heute mit Eva. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr auf unsere Folge. Aber bevor wir loslegen, schmeiße ich dich erstmal in deinen Quickie.
Gerne.
Wie viele Dinge gibt es, die du noch nie gemacht hast, aber auf jeden Fall mal ausprobieren möchtest?
Ich habe sie noch nie gezählt und wahrscheinlich würde sich die Liste alle 2-3 Monate ändern.
Gibt es einen Ort, an dem du unbedingt mal Sex haben willst?
Ich hatte immer schon hin und wieder so eine Vision von irgendwie an einem Seeufer oder am Meer, so im Schlamm oder so. Keine Ahnung, wo das herkommt. Wobei, mir fällt eine Filmszene ein aus Bandits. Bei Bandits gibt es so eine Schlammszene. Das ist ein relativ alter, sehr, sehr geiler Film über eine Frauenband. Sehr empfehlenswert. Gibt zwei sehr, sehr gute Sexszenen in dem Film. Aber ich glaube nicht, dass ich das umsetzen würde. Ich glaube, im Schlamm Sex haben ist gar nicht so bequem, wenn man das dann in allen Ritzen und
Öffnungen. Ich wollte gerade sagen, also Sand ist ja schon schrecklich. Ich weiß nicht, wie es mit Schlamm ist. Licht an oder aus?
Voll egal.
Anal, top oder flop?
Top.
Hattest du schon mal Outdoor-Sex?
Ja.
Mit welchem Star würdest du am ehesten Sex haben wollen?
Na, wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann Jason Momoa. Ich glaube, das macht Spaß.
Worauf könntest du eher verzichten? Orales oder Hand-Action?
Kommt drauf an, wie gut das jemand drauf hat.
Sinnvolle Antwort. Wie lange sollte Vorspiel dauern?
Egal, kontextabhängig.
Sexting, top oder flop?
Kein Interesse.
Bist du eher dominant oder devot?
Ich kann beides.
Das war auch schon dein Quickie, vielen Dank. Ich würde sagen, da habe ich schon jetzt einiges rausgefunden. Gerade die Schlammsache finde ich sehr spannend. Da geht, glaube ich, Fantasie und Realität schnell aufeinander.
Ja.
Eva, schön, dass du da bist. Magst du dich uns mal vorstellen?
Tja, darauf hätte man vorbereitet sein können. Ja. Ich heiße Eva Hensen. Ich gebe hauptberuflich Tantra-Massagen seit über 12 Jahren, glaube ich.
Oh, wow.
Und Berührungscoachings, mittlerweile auch Einzelcoachings und neuerdings, das kam so mit dem Buch, Mentoring für angehende TantramasseurInnen, weil es einfach Themen und Fragen und ja, Sachen gibt, die diese offizielle Ausbildung, glaube ich, nicht ganz abdecken kann, auch egal wie umfangreich sie ist. Und ich mir dachte, bei all den Fragen zu, wie stelle ich mich auf als Profi, wie arbeite ich, wie komme ich da rein, Alltagsfragen, aber auch Texte, öffentliche Präsenz und so, da könnte man eine Art von Begleitung mal anbieten, die dabei hilft. Genau.
Du.
Und ich schreibe fast genauso lange über das, was ich mache und erlebe.
Ah, krass, genau. Okay. Also ich habe ja hier auch dein Buch liegen und das wisst ihr vielleicht da draußen noch gar nicht so. Ich mache das gerne so, dass ich bei Folgen vorher mich gar nicht so informiere, damit das eben ein ganz authentisches Gespräch, wo ich einfach meiner Neugier folgen kann, ist. Aber du hast gerade mir dein Buch gegeben und das allein das Vorwort und das erste Kapitel hat schon so krass Spaß gemacht. Magst du uns vielleicht mal von deinem Buch berichten, damit ihr da draußen theoretisch auch nachlesen könnt?
Sehr gerne.
Wollt.
Das findet man easy dann auf meiner Webseite oder wenn man Hautrausch, Tantra-Massage bei Amazon eingibt, müsste man das mittlerweile auch finden. Genau, ich blogge seit, ich glaube, 2015 über Tantra-Massage und konventionelle Liebesbeziehungen, sexuelle Kultur und all diese Dinge. Und ja, habe jetzt endlich aus einem ganz, ganz kleinen Teil davon ein Buch gemacht, das dreierlei Zweck verfolgt. Das so erstens für Neugierige ein ganz unverhohlener Werbespot für den geilen Scheiß, den wir da machen. Zweitens eine Art von Aufklärung, weil selbst in der Tantra-Massage-Szene es relativ wenig Wissen darüber gibt, wie es eigentlich kam, dass wir jetzt heute unter dem Namen, was ursprünglich mal eine indische oder südostasiatische spirituelle Tradition war und immer noch ist, sexpositive Sachen machen. Das ist an sich schon eine sehr faszinierende Geschichte. Mhm. Also von Indien über das viktorianische Zeitalter, SexualmagierInnen, dann durch die 70er, 80er Jahre, sexuelle Revolution bis heute, ist einfach eine super, super spannende Geschichte, die ich hier jetzt erstmal ganz kurz zusammengefasst habe. Ich hoffe, ich werde die irgendwann nochmal ganz ausführlich aufschreiben. Genau. Und der dritte Zweck ist Diskussionsgrundlage, einfach weil die Tantra-Massage jetzt schon lange so mit uns durch die Zeit gegangen ist und auch die Themen, die, mit denen sich die Tantra-Massage auseinandersetzen muss im Kontext des Zeitgeists, kommen irgendwie schneller die letzten Jahre. Mhm. Genau, und da will ich drüber reden mit Practitionern und Nicht-Practitionern und allen Leuten. Und auch das, was uns dieser Ausschnitt aus unserer sexuellen Kultur über unser Verhältnis zur Sexualität allgemein eigentlich sagt.
Oh, ja.
Und ja, ja, genau.
Schön, dass du auch mit mir darüber sprichst. Wir werden auf jeden Fall ein paar Themen davon auch heute ansprechen. Für euch da draußen, natürlich werde ich Evas Website verlinken und du hast auch noch eine zusätzliche Website, die, glaube ich, für euch alle ganz spannend sein könnte.
Ne? Genau, sexuellekultur.com ist ein kollaboratives Projekt von Leuten aus den sexuellen Subkulturen. Da gibt's ein Blog, wo jetzt schon länger immer wieder was draufkommt zu ganz unterschiedlichen Themen. Und da gibt's Listen, Empfehlungslisten, wo ich seit, weiß nicht, 5 Jahren oder so alles sammle, was man in dem Bereich empfehlen kann, so dass also die Leute, die Fragen haben oder Interessen, sich nochmal anders rumzutreiben im sexuellen Bereich, einfach dort landen und starten können und sich umsehen können, was so los ist.
Geil. Also genau. Ist definitiv verlinkt. Schaut in die Folgenbeschreibung rein. Ich glaube, es wäre ja auch mal Zeit, dich ein bisschen privat kennenzulernen sozusagen. Ich würde dich einfach mal ein bisschen befragen, wenn du damit fein bist.
Sehr gerne.
Super. Wie alt bist du denn?
Ich werde jetzt 41.
Mhm. Und magst du mir deine Identität und deine Sexualität verraten?
Also... Daran sollte man auch gewöhnt sein, oder?
Alles gut.
Darauf habe ich noch gar nicht die Standardantwort. Also ist mir halt auch immer relativ egal gewesen. Aber ich gehe vermutlich als Cis-Frau durch und relativ heterosexuell. Aber das ist halt sehr relativ in meiner Welt.
Okay. Das ist schon mal ein sehr schöner Einstieg. Dann würde ich mich dafür interessieren, ob du weißt, wie viele Sexualpartner du bisher in deinem Leben hattest?
Naja, das kommt darauf an, was man als Sex zählt, gell? Mhm. Ich habe keine Ahnung.
Okay. Gut. Was würdest du denn als Sex zählen? Machen wir mal direkt einen kleinen Ausflug.
Ohne jetzt in die philosophischen Tiefen abzudriften und die nächsten 4 Stunden hier.
Ja.
Eine sehr einfache, unpräzise Antwort wäre wahrscheinlich, wenn es sich sexuell anfühlt. Und das kann ja alles Mögliche sein. Ich habe da viel drüber nachgedacht, über was ist Sex, was ist Erotik, was ist Sinnlichkeit, wo überschneidet sich das.
Ist ein Riesenthemengebiet auch, ne?
Also könnte ich keine allgemeine Antwort drauf geben, was Sex ist.
Okay. Dann wird natürlich auch meine nächste Standard-Kennenlernen-Frage schwierig. Weißt du, wann du das erste Mal Sex hattest?
Ja, also das erste Mal hat jemand einen Penis in mich reingeschoben. Damals galt das als Sex.
Ja. Ja.
Das war das erste Mal. Und da war ich 17.
Mhm. Genau. Okay. Und bist du derzeit sexuell aktiv?
Ja.
Mhm. Mit einer festen Beziehung oder bist du da frei? Also wie gestaltest du deine Sexualität derzeit?
Es gibt eine nicht monogame Lebenspartnerschaft, würde ich sagen.
Okay. Genau. Okay, fantastisch.
Wild ist es gerade nicht. Mhm. Ich habe einfach gerade andere Sachen im Kopf. aber wird vielleicht wieder. Ja? Es gibt so Wellen in meinem Leben, so wild und dann wieder ganz zahm und dann wieder ganz wild.
Ja. Ich glaube, das ist ja auch normal, dass sich sowas einfach entwickelt, je nachdem, was sonst noch so im Leben los ist. Ne?
Ja.
Dann kommen wir vielleicht zu meiner letzten Kennenlernfrage. Wann hattest du das letzte Mal Sex und wie war's?
Wann haben wir telefoniert?
Ich glaube, ich habe auch schon gedacht, war es das?
Sonntag, gell?
Ja, am Sonntag. Ja.
Sonntag ist oft das heißt, so der Standardtag.
Vier da Tage her? Drei oder vier Tage her, ne?
Muss so ungefähr gewesen sein. Mhm. Ja, das war sehr nett.
Okay, sehr schön. Vielen Dank. Sag mal, Eva, magst du uns mal beschreiben, wie deine Genitalien aussehen?
Ich habe dazu in meiner Ausbildung damals, haben wir dazu eine Übung gemacht. Da haben wir uns mit drei oder vier Frauen so im Kreis gesetzt und im Spiegel und dann halt so die Beine geöffnet und den anderen Frauen unsere, wir haben das damals Yoni genannt, das ist der im Tantra oder in dem, was wir hier als Tantra verstehen, der Begriff für den gesamten weiblichen Genitalbereich. Und dann haben wir die gezeigt und beschrieben. Es war sehr, sehr schön und sehr, sehr berührend für manche. Meine inneren und äußeren Lippen sind, glaube ich, relativ lang. Also im Vergleich. Habe ja schon ein paar Yonis gesehen. Das hat mich, als ich noch jung war, total gestört. Und ich dachte, was ist denn da kaputt und wird das noch besser? Irgendwann habe ich verstanden, das ist normal.
Gut.
Und dann irgendwann habe ich entdeckt, halt in der Ausbildung, wo mir das erste Mal ein Spiegel gegeben oder wo ich zum ersten Mal auf die Idee kam, mich im Spiegel anzugucken, entdeckt, dass wenn man meine inneren Lippen so auseinander blättert, dann sehen die aus wie ein Schmetterling.
Oh, wie schön.
Ich habe einfach einen Schmetterling zwischen den Beinen.
Oh Gott, das ist ja mega schön.
Ja, das gefällt mir sehr gut.
Das war doch auch für dich bestimmt ein mega cooles Gefühl, ein Körperteil, der ja auch wichtig für einen ist, ne, wo man dann jahrelang vielleicht auch Unsicherheiten hatte, dann diese Schönheit zu entdecken, oder? Ach, cool.
Ja, genau. Mhm. Ja, und ich habe einen seltsamen Pelz, weil eine ganze Weile bin ich zum Waxing gegangen, gar nicht mal so sehr aus visuellen Gründen, sondern weil sich das mit dem richtigen Gleitmittel bei so einer Yoni-Massage und auch bei anderen Aktivitäten unfassbar toll anfühlt. Aber irgendwann gehen dann, glaube ich, die Haarwurzeln kaputt. Also ich habe einfach so eine Halbglatze jetzt.
Das finde ich manchmal ein bisschen traurig. Warte, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast jetzt weniger und mehr verteilte Haare oder hast du Stellen, wo es wächst und Stellen, wo es nicht wächst?
Es gibt
wächst?
So kleine, kahle Stellen.
Süß.
Und mittlerweile hätte ich eigentlich gerne lieber Pelz. Aber so richtig stattlich wird der halt nicht. Ich weiß nicht, ob sich das wieder erholt.
Ich drücke dir die Daumen. Aber so ist doch auch süß und mit Charakter.
Ja, ist auf jeden Fall mit Charakter.
Sehr schön. Magst du uns noch kurz deine Brüste beschreiben?
Tja.
Du guckst gerade ganz überlegend mal runter.
Das ist so eine gute Handvoll, wenn man meine Hand nimmt. Ich habe noch nie meine Brüste beschrieben.
Krass.
Sehr spannend. Die sind relativ klein und sehr hübsch und sehr symmetrisch. Mhm. Und in den letzten Jahren denke ich mir manchmal, ob ich keine Hängetitten, sondern so Hängenippel kriege.
Ernsthaft? Ich liebe es.
Aber ist auch nicht so schlimm. Für Hängetitten habe ich nicht das Gewicht, glaube ich. Die haben sich, seit sie ausgewachsen sind, haben die sich einfach nicht verändert. Aha.
Ja, aber und du hast das Gefühl, so die Richtung der Nippel
ganz
verändert
kleine sich? Abwärtsbewegung der Nippel.
Großartig.
Das beobachte ich mit großem Interesse.
Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Sind denn deine Wesen so das Verhältnis von Vorhof und Nippel zur Brust? Also würdest du sagen, dass eher größere Nippel und Vorhöfe oder kleiner? Und Farbgebung ist natürlich auch immer spannend.
Ich denke so mittel und sehr rosa. Nee, es sind keine gigantischen Nippel, aber die im unerregten Zustand stehen sie halt so vor. Es sind keine ganz flachen
Okay.
Höfe. Genau.
Cool. Danke dir, dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Sag mal, Eva, wir haben ja heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe bis jetzt noch so gut wie keine Berührungen zur Tantra-Massage gehabt. Und wenn es euch da draußen auch so geht, haben wir natürlich jetzt die beste Ansprechpartnerin, um uns denn überhaupt mal zu erklären, was ist denn Tantra und was ist eine Tantra-Massage?
Es gibt viele gute Ansprechpartnerinnen für Tantra-Massage und wahrscheinlich werden sich die Antworten ziemlich unterscheiden oder zumindest die Wortwahl und das Framing. Also nur weil ihr mich gehört habt, müsst ihr jetzt nicht darauf verzichten, auch noch andere Leute zu fragen. Also ich bin natürlich nicht die Sprecherin für Tantra-Massage, das, so. Aber ich denke, ich kann das ganz gut erklären, weil ich das jetzt schon lange geübt habe. Genau, was es ist. Die Tantra-Massage als kürzeste Definition wird sie gerne beschrieben als sinnliches Berührungsritual, was jetzt erstmal ein bisschen abstrakt und rätselhaft immer noch klingt.
Ja.
Ich kann das mal auseinandernehmen. Wir praktizieren in der Tantra-Massage Sinnlichkeit. Wir nennen es eine sinnliche Massage im Unterschied zur Erotik-Massage. Natürlich kann Tantra-Massage auf eine Art erotisch sein, aber die Erotik-Massage oder das, was als Erotik-Massage buchbar ist, hat ein ganz anderes Konzept.
Ah, okay.
Da geht es einfach darum, in einem relativ kurzen, ich glaube, man kann sogar nur 20 Minuten buchen, möglichst schnell einen Orgasmus zu haben und wird dementsprechend vor allem von Männern gebucht.
Okay.
Und meines Wissens nach werden auch oft Dessous getragen. Also es geht auch um den visuellen Reiz und ich wüsste auch nicht, dass man dafür ein paar Jahre Ausbildung machen muss.
Aha.
Genau. Und die Tantra-Massage-Idee war halt, was ist denn, wenn wir eine Dienstleistung anbieten, wo es um nicht um eine zielgerichtete Sexualität geht, sondern wo wir in die Breite gehen wollen, wo wir eine Vielfalt anbieten wollen an Dingen, die man empfinden kann. Und eine Lust, die nicht aufs Ergebnis abzielt, sondern eher den Prozess und was es dabei alles eigentlich zu erleben gibt. Eine Lust, die nicht darauf angewiesen ist oder hauptsächlich daraus entsteht, dass man bestimmte Körperteile reibt oder bestimmte Triggerpunkte im Kopf drückt, sondern einen entspannten, vertrauensvollen Zustand herstellt, wo die Lust, das sexuelle Vergnügen sich einfach so aus dem ganzen Körper von selbst entwickeln kann und man sich da so richtig mit Zeit entspannt reinräkeln kann und schauen, was dann passiert.
Das klingt cool. Wenn ich das jetzt mal in so einfach wie möglich runterbreche oder auch schlagzeilenmäßig, sage ich mal, heißt Tantra-Massage ist eine sinnliche und erotische Massage, wo es aber nicht um einen Orgasmus geht, sondern der passieren kann, aber nicht das Ziel und Ende des Ganzen ist.
Genau.
Ha.
Eigentlich geht es dabei gar nicht so sehr um Sex, was paradox klingt.
Wenn ja.
Eine Massage, die auch eine Intimmassage enthält.
Ja.
Aber wenn die Massage ein Ziel hat, dann vor allem Entspannung und zu sich selbst finden, sich selbst fühlen in einer Bandbreite und auf Arten und Weisen, die man vielleicht noch nicht erlebt hat. Und eben auch die Lust vielleicht anders zu erleben, als man es bis jetzt kennt. Deswegen auch das Berührungsritual. Massage ist eigentlich ein bisschen misleading. Wir kneten da halt nicht die in erster Linie die Verspannungen weg. Kann auch passieren.
Ja.
Ja, aber unter Massage stellt man sich eigentlich vor, bei so einer Wellness-Massage, da weiß die Masseurin, wie es geht.
Ja.
Die hat einen Plan, wie massiere ich eine Hand, wie massiere ich einen Arm und einen Fuß. Und dann massiert sie den Arm und die Hand und den Fuß und so weiter, wie sie es für richtig hält. Wir haben zwar eine gewisse Struktur in der Massage, wie so eine Choreografie, aber es ist viel, viel Improvisation dabei, je nachdem, was wir halt spüren, wie es sich entwickelt, was die Leute mitbringen, warum sie eigentlich da sind. Also wir versuchen uns ganz intuitiv mit unserer ganzen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit auf das Geschehen einzustimmen.
Ja.
Und dann entwickelt das schon auch so eine Art Eigenleben. Also wir haben eine riesige Bandbreite an Repertoire, an verschiedenen Berührungen,
ja,
die aber nicht dazu da sind, jetzt zu reparieren oder Verspannungen zu lösen, sondern eher wie ein Vokabular von Botschaften, die wir in die Seele senden wollen über die Berührung.
Spannend.
Also da kann es auch schon mal sein, dass wir lange einfach den Kopf streicheln.
Klingt auch richtig schön.
Oder das Genital einfach halten. Das kann ganz lange dauern, das kann wunderschön sein, eine ganz große Tiefe erzeugen. Einfach nur liebevoll halten und sagen, du bist gut so, wie du bist, Genital. Und ich will überhaupt nichts von dir.
Mhm.
Ja, genau.
Crazy. Ich habe direkt mal eine Zwischenfrage. Wenn man sich für, so, du hast es Berührungsritual genannt, ne?
Mhm.
Wenn man sich für so ein Berührungsritual voll und ganz auf einen Menschen einlässt, also erstmal wüsste ich total gerne, was das so der Zeitrahmen ist, ne, wenn sich da jemand eine Massage bucht. Aber gibt es auch Schwierigkeiten manchmal, wenn man zum Beispiel mit dem Menschen nicht connectet oder wenn man im Privatleben total viel los hat? Also ich stelle mir das gar nicht einfach vor, dann wirklich nur in dem Raum zu sein, ne, und diese Verbindung aufzubauen und dann sich so ganz drauf einzulassen. Ist das manchmal schwierig?
Klar.
Aha.
Der Ritualaspekt oder der rituelle Charakter beläuft sich, ist jetzt kein religiöses Ritual wie das Abendmahl oder so, sondern es meint eigentlich nur, dass wir das immer mehr oder weniger, oder dass wir Teile der Massage mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise machen.
Aha.
Zum Beispiel die Einstimmungssequenz, ganz wichtig. Bei mir ist die immer 1:1 exakt, es sei denn, es funktioniert irgendwie körperlich nicht mit den Leuten. Das heißt, die erste Viertelstunde oder so läuft immer exakt gleich ab und dient dazu, uns beide in den richtigen Zustand zu bringen.
Aha.
Auch das Ende der Massage läuft in der Regel gleich ab. Und das dazwischen hat so wie, ist so in verschiedene Phasen eingeteilt, die Sinn machen. Wir machen die Intimmassage in der Regel am Schluss, weil sie intim ist.
Mhm. So. Ja, macht Sinn.
Und ich würde vielleicht nicht zuerst ins Gesicht fassen oder sowas, weil das für mich intim ist.
Mhm.
So, und das hilft enorm dabei, auch selber in den Modus zu kommen. Je öfter man das übt, desto leichter wird es, umzuschalten vom Alltagsdenkmodus und da reinzufinden.
Ja, verstehe ich.
Selbst wenn sich nicht jetzt von selber die Mega-Connection einstellt, bringt mich das Ritual oder diese Abläufe und die Intention, die da drin eingebaut ist, in den richtigen Modus, um eine gute Massage zu geben. So.
Cool.
Ja.
Wie lange läuft sowas?
Meistens 2 Stunden. Mhm. Also eigentlich würde ich mindestens 2,5, wenn nicht gar 3 empfehlen.
Mhm.
Das klingt ewig lang,
ist
es aber nicht. Fühlt sich nicht so ewig lang an.
Magst du mich denn mal so mitnehmen, wie sowas ablaufen würde? Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Berührungen damit bis jetzt gehabt. Und für mich ist auch der Gedanke, eine fremde Person für eine sinnliche Dienstleistung zu beauftragen, eher fremd. Also ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, sozusagen. Müsste ich mal hinterfragen, woran das liegt. Aber wenn ich es ausprobieren wollen würde, ne, und dann würde ich ja wahrscheinlich erstmal auf Websites gehen, vielleicht ja zum Beispiel auch auf deine, und dann passende Leute raussuchen und dann bucht man sich wahrscheinlich einfach was, oder? So, und dann taucht man zum richtigen Zeitpunkt auf. Was machen wir dann?
Das mit der sich eine sinnliche Dienstleistung buchen, geht natürlich vielen Frauen so.
Ja.
Das ist einfach kulturell nicht programmiert, so, dass das eine Option wäre.
Ja, voll.
Und es stecken wahrscheinlich noch viele andere Gründe mit dahinter, wie Vertrauen in fremde Personen oder die Idee, dass Intimkontakt nur in einer romantischen, innigen Beziehung richtig oder möglich ist und so weiter und so weiter. Genau, aber es werden immer mehr Frauen, die Tantra-Massagen buchen.
Cool.
Genau, wir treffen uns zum Termin. Wir haben Zeit für ein kleines Vorgespräch, wo wir darüber reden, was dein Interesse ist, was dich zu uns oder zu mir führt. Wo ich dich sowas frage, wie, gibt es irgendwas, was wir nicht tun sollten, was du nicht magst oder was dein Körper nicht mitmacht? Oder gibt es Sachen, wo du, die dich interessieren oder wo du Sehnsucht nach hast, Körperstellen, die sich total freuen würden, wenn sie endlich mal so richtig berührt werden? Ich würde dir so ein bisschen den Ablauf erklären. Ich würde dir nochmal sagen, dass wir für alles genug Zeit haben und dass das langsam geht. Das heißt, du hast auch Zeit und bist natürlich total eingeladen, dich jederzeit zu melden. Wenn du dich aus irgendeinem Grunde nicht wohlfühlst, dir nicht gefällt, was passiert, du aufs Klo musst, was trinken willst, irgendwas.
Mhm.
Genau. Also in 2,5, 3 Stunden ist das Tempo einfach so, dass man innerlich auch gut mitkommt.
Mhm.
Normalerweise in dem, was da geschieht.
Also gerade bei sowas Intimen braucht man ja auch Zeit, ne?
Genau, von ganz fremd zu Intimmassage oder Massage innen passiert halt wirklich einiges, um damit sich das gut und richtig anfühlt.
Mhm.
Ja, genau.
Okay, und nach dem Vorgespräch kommt dann wahrscheinlich diese 15 Minuten an dem immer gleichen Ritual am Start, oder?
Genau. Wenn du möchtest, kannst du dann nochmal duschen.
Mhm.
Und bei mir ist das Einstimmungsritual im Stehen. Ich spreche ein paar Worte. Ich leite so ein bisschen schon mal eine innere Entspannung an. Ich beginne mit einer Berührung einfach der Hände. Also näher mich körperlich ganz behutsam erstmal an. Der Rest ist jetzt ein bisschen schwer und wahrscheinlich auch langweilig zu beschreiben.
Okay. Aber es ist so ein gemeinsames Runterkommen und
genau,
annähern.
Genau, es ist ein gemeinsames Runterkommen. Es ist die Zeit, wo du dich an meine Gegenwart, an meine Nähe, an meine Berührung gewöhnen kannst und wo vielleicht schon so ein Moment eintritt, okay, das ist schon okay. Einfach da, über die Art und Weise, wie ich dich anfasse, dass sich schon so eine Art Entspannung einstellt. Okay, die meint das gut mit mir. Mhm. Spürt man ja.
Ja.
Genau. Und es ist auch eine Verlangsamung. Ne? Wir verlangsamen den Atem und ich gewöhne dich auch an das Tempo der Massage, was ja ganz, ganz anders ist, als was wir da draußen erleben, was wir auch oft an Berührungen erleben. Wir sind einfach zeitlupenmäßig meistens unterwegs.
Cool.
Je nachdem, eine Tantra-Massage kann auch dynamisch werden, aber es kommt halt wirklich sehr drauf an, wie es gerade läuft, wie die Leute drauf sind, genau.
Ganz kurz für mich, damit ich es mir gut vorstellen kann. Habe ich was an? Bin ich nackt? Also
genau, es ist auch der Prozess des sich Entkleidens. Wir tragen am Anfang beide einfach so eine Art Strandtuch.
Mhm.
Genau, einfach mit einem Tuch bedeckt und nach dem Ritual habe ich dir das Tuch dann abgenommen, aber dann legst du dich auch gleich hin und ich decke dich wieder zu. Also du liegst nicht gleich splitternackt auf dem Rücken, sondern bist erstmal noch mit dem Tuch abgedeckt und liegst dann auf der Matte, auf der vorgewärmten Matte.
Oh, sehr gut.
Wenn ich genug Zeit habe auf dem Rücken und dann halte ich wieder erstmal nur deine Hand oder dein Herz. Und dann kommen wir da erstmal an.
Mhm.
Genau.
Schön. Also so ganz, ganz entschleunigt.
Total.
Und wie geht's dann weiter?
Na, die Massage in allen Details zu beschreiben,
das ist halt
2,5 Stunden.
Du hast ja auch schon gesagt, dass sich das ja wahrscheinlich, dass sich das dann in der Situation und bei dem betreffenden Menschen ergibt, sozusagen, ne?
Genau. Tendenziell fange ich halt so mit den Händen, den Füßen oder den Beinen oder also relativ peripher an, mich zu nähern, so an den Körper. Benutze dabei warmes Öl und mache erstmal schön. Hände sind oft ein guter Startpunkt, weil die so empfänglich sind, aber noch nicht so mega intim für die meisten Menschen.
Klar, man gibt ja auch Menschen oft die Hand sozusagen, ne? Also es ist normal, dass auch Fremde die Hand berühren, sozusagen. Ne?
Genau. Im Prinzip Vorderseite, Rückseite, dann wieder Vorderseite und dann Intimmassage wäre der normale Ablauf. Vielleicht lege ich dich zwischendurch auch mal auf die Seite, weiß ich dann halt nicht so ganz. Ich habe halt diese groben
das Vokabular, groben
Ablauf,
wie du es genannt
hast, ne? Und dann passieren Dinge.
Dann passieren Dinge.
Ja.
Crazy.
Das kriegt man dann halt irgendwie raus. Ich bin ja auch mit allen Sinnen dabei und mit meiner vollen Aufmerksamkeit und dann merkte man in der Regel, so welche Art von Berührung kommt gut, welches Tempo kommt gut, welche Körperteile sind besonders empfänglich, wird das hier eher meditativ oder eher lustvoll, ekstatisch, vielleicht fühlt sich's bei der ersten Massage auch noch lange ein bisschen schräg an. Also so lange 100%ige Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen,
das ist schon intensiv,
sind wir halt auch
ne?
nicht gewohnt. Also da kann innerlich einiges passieren, aber du hast halt einfach Zeit, das zu beobachten und das zu fühlen und zu gucken, wie es sich entwickelt. Man könnte sogar währenddessen drüber reden. Das ist bei der ersten Massage vielleicht noch ein bisschen viel. Aber je nachdem, wie geübt die Leute sind in dieser Selbstbeobachtung, genau, könnte man damit sogar arbeiten in der Massage. Cool. Ne, kann ja auch sein, so, ich weiß nicht, dass Erinnerungen hochkommen. Gerade Frauen machen, glaube ich, oft die Erfahrung, so nackt mit fremden Leuten kann auch sich echt doof anfühlen, weil geht zu schnell oder weil hat's nicht drauf oder also wir werden einfach viel schlecht angefasst, zwangsläufig, weil wir nicht in die Schule, in die Ausbildung gehen für Sex.
Ja.
Ne, wir alle stolpern lange irgendwie rum und
Das ist schön ausgedrückt, ja.
Ja, dann kann es halt echt ein besonderes Erlebnis sein, von jemandem berührt zu werden, die das jetzt seit 12 Jahren übt.
Ja, ja, ich glaube, das ist dann was ganz anderes, ne? Du hattest gerade schon gesagt, die Intimmassage kommt gegen Ende.
Meistens, ja. Wenn in der Mitte der Massage plötzlich totale Ekstase aufkommt, dann gehe ich da halt auch mit. Vielleicht gibt es dann 2 Intimmassagen, ja.
Kannst du mir sagen, also wir hatten ja gerade schon festgelegt, das Ziel von Tantra-Massagen ist nicht der Orgasmus, aber die kommen bestimmt vor, oder?
Die kommen vor.
Magst du mir sagen, oder weißt du grob von 100 Gästen, wie viele einen Orgasmus haben bei sowas und wie viele nicht?
Ich habe da keine Statistik aufgestellt. Und ich habe natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt von allen Leuten, die zur Massage kommen. Ich habe so einen Verdacht die letzten Jahre, dass es bei Männern weniger wird und bei Frauen mehr. Vielleicht, weil die Männer sich nicht mehr so anstrengen, also weil die so rauskommen aus dem Mindset, wie jetzt ein erotisches Erlebnis zu laufen hat oder so. Also die letzten Jahre höre ich immer öfter von Männern so, oh Gott sei Dank, ich muss hier nicht performen, so. Wir machen das alles ganz entspannt.
Schön.
Wo vor 10 Jahren vielen noch wichtig war, dass dann am Ende auch so. Genau, und ich hoffe und vermute, dass Frauen sich mehr entspannen können in die ganze Sache und
cool.
Deshalb einfach mehr Lust und Orgasmen dabei erleben.
Wir haben ja jetzt gerade schon Männer, Frauen angesprochen. Ich würde total gerne wissen, welche Leute kommen denn bei dir zur Tantra-Massage? Und wie hat sich das mit der Anzahl an Frauen in der letzten Zeit entwickelt?
Mhm.
Weil das ist ja ein Thema, wo wir jetzt schon mehrmals so ein bisschen dran vorbei gegangen sind. Aber das ist ja auch super, super spannend.
Ja. Was für Leute? Also dadurch, dass die Massage so teuer ist, es ist natürlich erstmal eine ganz bestimmte Gesellschaft und tendenziell auch Bildungsschicht.
Aha.
Leute, die Zeit für sowas haben und die Muße, sich dem Thema überhaupt zu widmen. Und der Rest ist sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Tatsächlich würde ich fast glauben, dass die, was man ja vielleicht denkt, die Männer, die ein erotisches Erlebnis suchen, die kleinste Gruppe ausmachen.
Ach echt? Crazy. Aha.
Die meisten Männer suchen Zärtlichkeit, Entspannung. Also überhaupt mal die Erfahrung machen, dass sich jemand um sie kümmert, sie in den Arm nimmt, ihn über den Kopf streichelt, ohne dass sie der große Held sein müssen. Und ja, irgendwie was machen müssen, mhm. wo sie im restlichen Leben die ganze Zeit denken, dass sie leisten müssen.
Mhm. Ganz kurz, das klingt, als wäre, also sind das Menschen, die nicht in persönlichen, intimen Beziehungen sind? Oder ist das auch gemischt und das ist einfach auch Leute in Beziehungen, die denen das nicht geben, was sie da suchen? Bei dir zum
Beispiel? Es kommen Menschen ohne Beziehung, es kommen Menschen mit Beziehung, wo sie nicht genug Zärtlichkeit bekommen, und es kommen Menschen in total gesunden, wunderbaren Beziehungen, die auch mal was anderes erleben mhm. wollen.
Okay. Mhm.
Und es kommen Paare gemeinsam und
cool.
parallele Massagen oder gemeinsame Massagen oder Berührungscoachings zusammen und genau, machen die Erfahrung zusammen. Es kommen zum Beispiel auch Männer, die ihre kranke Frau seit 20 Jahren pflegen und sie nicht betrügen wollen. Oder wo die Frau aus anderen Gründen irgendwie das nicht kann oder möchte. Es kommen immer mehr Männer, die sagen, ich will mich besser spüren. Oder ich möchte Hingabe lernen.
Oh, das ist ja voll schön.
Oder ich möchte was anderes ausprobieren. Oder ich habe diese Beckenbodenverspannungen und meine Therapeutin schickt mich her, ob wir hier vielleicht noch was drüber rausfinden können, was da eigentlich los ist. Es kommen Frauen, die sagen, ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte das machen.
Das ist ja spannend.
Es kommen Frauen, die sagen, ich möchte ejakulieren lernen. Es kommen Frauen, die sagen, ich spüre meinen G-Punkt nicht. Können wir mal gucken, ob das...
Kannst du mal für mich suchen.
Es kommen Frauen mit Stories wie meine letzte Affäre war ganz, ganz schlimm und ich habe das Gefühl, da sind noch Emotionen in meinem Unterleib gespeichert und wollen wir da mal zusammen nachgucken, ob man da was lösen kann.
Wow.
Ich hatte eine Zeit lang, wo mehrere Frauen regelmäßig kamen, die in einer anderen Art von Therapie oder Coaching waren und die Themen von dort mit in die Massage genommen haben, um auf einer körperlich-somatischen Fühlebene nochmal zu gucken, das nochmal anders so durchzuerleben. Ja, das ist schwer zu beschreiben.
Ja, aber man hat ja eine Vorstellung.
Zum Beispiel, ich habe eine Schwere in den Beinen, ich komme nicht voran. So, ich komme im Leben nicht voran, meine Beine fühlen sich schwer an. Irgendwo ist da was stecken geblieben und dann kann man halt mit einer Massage damit irgendwie arbeiten.
Also richtig therapeutisch.
So ein bisschen, ja. Das kann man schon machen. Ich würde mich nie als Therapeutin bezeichnen, aber solche Metaphern, ne, wenn der Körper einem so eine Metapher gibt, dann kann man das halt in Bewegung bringen oder über die Gefühle sprechen, die dabei aufkommen. Mhm. Es kommen aber auch Frauen, die sagen, letztes Jahr kamen zwei beste Freundinnen, um sich parallel massieren zu lassen, ja, von einer Kollegin und mir, und kamen so voller Energie so reingeschneit, so, ja, wir sind im mittleren Management tätig und wir wollten uns jetzt mal hier was Gutes tun.
Geil.
Und ich habe mir auch gedacht, geil, habe ich bis jetzt nur von Männern gehört. Die waren mega gut drauf, konnten sich da auch total drauf einlassen, weil die sich, glaube ich, schon anderswo rumgetrieben haben und hatten mega Spaß und sind danach dann einfach noch essen und Cocktails trinken gegangen, um sich alles zu erzählen, was sie erlebt haben.
Das ist cool.
Ja.
Also das ist ja.
Demnächst habe ich ein Berührungscoaching mit einer Frau, die wollte es unbedingt vor dem 14. Februar. Also ich vermute, dass sie das dann als Geschenk mit nach Hause nimmt. Könnte man immer weitermachen.
Ja.
Ja, ganz unter. Oder aber auch einfach, ich bin erschöpft und gestresst und ich möchte jetzt mal einfach 2,5 Stunden hier Ruhe haben und eine schöne Zeit.
Und ich habe gerade gesagt, ja, auch eine Zeit, wo es dann nur um einen selbst geht.
Genau. Und ich habe gerade gesagt, es geht nicht so sehr um Sex. Die Massage ist nicht. Oder der erste Linie, der Zweck ist nicht, wir machen es möglichst sexy. Mhm. Und die Leute kommen auch nicht, um es möglichst sexy zu haben, sondern die Tatsache, dass die Lust willkommen ist, dass wir den ganzen Körper ohne Ausnahme mitnehmen, trägt halt zur Entspannung bei. Ich kann hier einfach wirklich ganz und gar von Kopf bis Fuß und zwischen den Beinen so sein, wie ich halt gerade da bin. Mhm. Und wenn die Lust aufkommt, macht die halt nochmal eine andere Art von Präsenz. So, also da geht dann der Kopf wirklich ganz aus, hoffentlich, meistens. So, also man kommt irgendwie in so eine erotische Trance, wo wirklich der ganze Scheiß einfach mal weg ist und wir einfach Körper und Empfindungen sind und Genuss und da wirklich in guten Händen in diesem Raum, in diesem Zeitrahmen total aufgehoben und dann ja, kann man sich da wirklich so reinsinken lassen. Ja.
Ich nehme mal an, dass auch du ein sehr spezielles, ich nenne es jetzt mal Lebensgefühl hast während der Massage, ne? Sei das dieses Gelöste und dieses Ganzheitliche. Empfindest du auch manchmal Lust? Oder ist das für dich als die Caregiver, ist jetzt glaube ich falsch, aber ne, als die Gebende was ganz anderes und du fühlst das gar nicht so wie die empfangende Person?
Das ist ein spannendes Thema. Ich bin in einem komplett anderen Modus als zu Hause, auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe noch nie die Art von Lust erlebt, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt würde ich mich aber gerne auf diesen Schwanz setzen. Ich bin jetzt total horny. Mhm. Habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Habe aber auch nur ganz wenig Menschen in der Massage erlebt, wo ich mir gedacht hätte, oh, bist du hot? Mhm. Weiß nicht, ob das an meinem Modus liegt oder daran, dass ich einfach sehr selektiv bin. Oder die einfach nicht aufgetaucht sind, die ich hot finde. Trotzdem sind Massagen lustvoll für mich. Mhm. Ich habe Lust an Berührung, ich habe Lust an Sinnlichkeit, ich habe Lust daran, mich sinnlich zu bewegen und mit warmem Öl über Leute drüber zu rutschen.
Also, das klingt großartig.
Kommt vor, dass ich mit meinem ganzen Körper arbeite, wenn sich das richtig anfühlt. Ja, also ich habe Lust an der Lust, an der lustvollen Leiblichkeit an sich und das und ein lustvolles Erlebnis zu schaffen und mein Körper ist beteiligt, fühlt sich gut an. Mhm. So. Und dann gibt es eine Lust, die sich wie so überträgt. Also wenn Menschen wirklich so in so eine Hingabe gehen und sich lustvoll ausdrücken und es einfach heiß wird, so, dann macht mein Körper mit. Wäre auch komisch, wenn nicht.
Auch spannend. Das heißt, also auch jetzt mal wieder so ganz runtergebrochen, zum Beispiel stöhnen.
Dass ich stöhne?
Ja, genau. Oder?
Nee.
Ah, okay. Nee.
Mhm. Ich merke einfach, dass auch bei mir die Schwellkörper reagieren oder dass ich, dass in meinem Körper einfach Lust ist.
Ja.
Cool. Die sich wie so spiegelt. Mhm. Ja. Also sonst würden Pornos ja keinen Sinn machen.
Ja, das, also ja, absolut.
So, das geschieht halt an, ne? Einfach, aber ich muss damit in dem Moment dann und auch später nichts machen. Es ist halt einfach da und ist nett und ist dann nach der Massage auch wieder weg.
Mir ist gerade was aufgefallen, was ich glaube ich gerne mit dir diskutieren würde. Wir hatten ja auch schon in unserem Vortelefonat darüber gesprochen, dass eben in letzter Zeit mehr Frauen kommen oder dass du diese Entwicklung über die Jahre bemerkt hast. Und dass du natürlich auch von den Frauen, mit denen du sprichst, Rückmeldung bekommst, warum sie sich jetzt dazu entscheiden, aber vielleicht vorher nicht. Mhm. Und dass du aber auch da weiter praktisch aufmerksam schaust, woran liegt es denn sozusagen. Mhm. Ich würde da gerne deine Einschätzung hören, weil als ich dich gefragt habe, ob du auch Lust empfindest, habe ich im Hintergrund für mich überlegt, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich kam das einfach nie bewusst in Frage. Ne? Wir sind auch als Frauen oft so sozialisiert, dass eben Intimität in persönlichen Beziehungen passiert, sozusagen, und nicht in Dienstleistungen. Und dann ist mir eingefallen, boah, ich glaube, und das könnte auch eine Sozialisierungssache sein, ich weiß das auch von vielen Frauen in meinem Umfeld, empfinde Lust auch im Gewolltwerden, im attraktiv gefunden werden. Und bei einer Dienstleistung kannst du ja nie feststellen, ob die Person dich will, sozusagen. Es ist eine Dienstleistung. So. Ja. Und dass das eventuell so einen falschen Nebengeschmack hat. Und das hat natürlich auch mit Sozialisierung zu tun. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen mit und Gespräche zugeführt?
Ja, da kann man sich natürlich fragen, ob wir das so weiter wollen oder nicht. Also ja, begehrt werden ist total hot. Aber das ist für mich so ein spannender Punkt, wo man sich fragen könnte, ist das wirklich meins oder ist mir das beigebracht worden? Und will ich das so behalten? Also, dass mein Begehren vor allem aus dem Begehrtwerden sich speist. Mhm. Oder möchte ich gucken, ob das auch anders geht? Und tatsächlich, die Story habe ich öfter von Männern gehört, dass sie sagen, meine Beziehung ist total super, aber meine Freundin möchte auch nach 5 oder 10 Jahren noch, dass ich sie wie ein geiler Bock mehrmals die Woche bespringe, weil ich so scharf auf sie bin. Aber ist halt nicht. Also es kommt halt bei mir auch nicht so von alleine. Und sie will sich nicht verabreden, sie will nicht masturbieren, sie will mich nicht selber verführen. Sie besteht darauf, dass das so läuft.
Aha.
Weil sie vielleicht von selber halt auch nicht auf so hot wird und denkt, sie braucht den Mann dafür.
Aha.
Schade.
Ich wollte gerade nach deiner Haltung dazu fragen.
Also ja, kann man so machen, aber man wird frustriert sein wahrscheinlich. Mhm. Oder man muss ständig frisch verliebt sein, mhm, und total scharf aufeinander sein. Mhm. Also, das kann man sich dann überlegen, welches, mhm, Leben man leben will. Mhm. Genau, das könnte ein Faktor sein. Denn man will ja in der Massage auch nicht begehrt werden von der massierenden Person. Das wäre ja auch weird.
Mhm.
Ich habe jetzt die Tage den ersten Podcast von Ananda Wave gehört. Da geht es darum, da geht es um die Anfänge der Tantra-Massage.
Mhm.
Deswegen weiß ich zufällig, dass derzeit im Ananda in Köln die Frauenquote 40% ist.
Okay.
Also aus zuverlässiger Quelle der Institutsleitung. Ja. Ansonsten habe ich natürlich keine offiziellen Statistiken. Es kommt meines Wissens nach sehr darauf an, wo man ist.
Mhm.
Leipzig, da wo ich massiere, ist halt vielleicht noch so ein bisschen konservativer.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass wir schon bei 40% sind, aber Tendenz steigend. Genau. Es war von Anfang an ein großes Bestreben der Tantra-Massage, auch die Frauen einzuladen, weil es einfach eine wundervolle Sache ist, wovon die Frauen auch was haben sollen. Und es war ein langer, langer Weg.
Mhm.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Quote im Ananda in Köln so hoch ist, weil die sehr früh eine Webseite hatten, eine richtig gute Webseite, und dadurch auch dann öfter mal im Fernsehen landeten und sich das rumgesprochen hat und so.
Aha.
Das Ananda ist tatsächlich international bekannt und hat einen sehr, sehr guten Ruf.
Mhm.
Frauen wollen Empfehlungen. Da gibt es einfach ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Warum auch immer scheinen Cis-Männer nicht so das Problem damit zu haben, zu einer fremden Frau zu gehen, sich nackt hinzulegen und sich überall anfassen zu lassen.
Mhm.
Die sind wahrscheinlich auch nervöser, als sie zugeben, aber es ist halt nicht das so ein bisschen Zusammenziehen, was ich oft am Anfang bei Frauen erlebe,
ja,
also wo es echt lange dauert, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt haben sie begriffen, dass sie hier safe sind.
Mhm. Ja, das ist spannend.
Na, genau. Es gibt offenbar eine Entwicklung, dass Frauen dem trauen, was im Internet steht und was sie im Fernsehen sehen und sich die Texte durchlesen und auch ihrem eigenen Urteil, ihrem eigenen Bauchgefühl trauen, dass sie sagen, okay, die Person ist cool oder die Praxis ist cool, ich gehe jetzt da mal hin.
Mhm.
Ich wage das jetzt mal. Und ich kann auf mich aufpassen. Ich habe gelernt, auf mich aufzupassen. Ich bin ja dabei.
Ja.
So, ich kann Nein sagen oder ich kann einfach in der Mitte nach Hause gehen, wenn mir das nicht taugt. Ne?
Hm.
Wichtige
Entwicklung.
Ja, und dann gibt es, glaube ich, auch mehr so ein Ich darf das.
Aha.
Ich darf mir was gönnen. Ich darf richtig viel Geld für mein Vergnügen ausgeben. Ich darf meine Sexualität erforschen, ganz aktiv, und brauche dafür keine zweite Person zu Hause, sondern ich kann zu einem gut ausgebildeten Profi gehen und gucken, was noch so geht.
Cool.
Ganz viele Frauen kommen dann so mit vielleicht so um die 50 Also tatsächlich nach der Menopause, die Kinder sind aus dem Haus, den Mann haben sie oft auch rausgeschmissen und dann sitzen sie bei uns und sagen so, ich würde jetzt mal wissen, ob das noch besser geht mit dem Sex.
Ja, total. Geil, das ist doch dann voll die neue Selbstentdeckungsphase
dann,
ne?
Genau, da geht's dann irgendwie erst richtig los. So
cool.
Ne? Wenn man sich das vorstellt, ne, wenn die jetzt 50 sind, dann wird wahrscheinlich der Mann nicht ins Berührungscoaching gegangen sein mit 30 oder so, mhm, oder sich fortgebildet haben im sexuellen, mhm, Bereich. Mhm. Vermute ich jetzt so ganz gemein. Ich habe ja, ich bin nicht frei von Vorurteilen, aber wie oft ich schon gehört habe, oh mein Gott, so gut bin ich noch nie angefasst worden. Oh mein Gott, so gut, so lange hat sich noch nie jemand mit meiner Klitoris oder mit meinen Brüsten beschäftigt. Mhm. Oh mein Gott, wie schön das sein kann. Mhm. Und ich darf einfach rumliegen.
Boah, ja.
Es ist wahrscheinlich für alle Menschen schwer. Aber ja. Ich darf mich jetzt 2,5 Stunden einfach hinlegen und mich bekümmern lassen. Ja. Ich darf mich zeigen. Mhm. Ja. Mit den Stoppeln und mit den Pickeln und mit den Speckröllchen und mit allen Gefühlen, die da sind, darf ich einfach hier sein und mich zeigen und mich ausdrücken und das wird nicht bewertet.
Boah, das ist schon, ich glaube, sehr intensiv, aber auch sehr, sehr schön, wenn man sich darauf dann einlassen kann. Ne?
Hm.
Sag mal, du hast gerade geschichtliche Wurzeln der Tantra-Massage kurz erwähnt. Und wie gesagt, ich habe die großartige Einleitung in deinem Buch gelesen. Ich würde total gerne auch nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, kulturelle Aneignung,
mhm,
und die Wurzeln des Tantra.
Mhm.
Ich kann ja dir vielleicht oder euch da draußen auch ganz kurz mal sagen, was ich jetzt so aus der Einleitung mitgenommen habe und dann sagst du mir mal, wie ich das Ganze einzuordnen habe. Der Begriff Tantra und auch viele Begriffe, die innerhalb der Praxis genutzt werden, kommen aus dem Indischen. Aber so wie hier Tantra-Massage praktiziert wird, hat das eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern kommt eigentlich ganz woanders her, hat aber auch schöne Wurzeln, nämlich Selbstbefreiung und Lustergründung von, ich glaube, du hattest geschrieben, mutigen Frauen in den 70ern. Warum wird das nicht genutzt? Statt Worte aus einer Kultur, die gar nichts mit der Praxis, die man hier durchführt, zu tun hat. Und wie geht man als Praktizierende in dem Feld damit sensibel um?
Ja, das ist so eins von den Gesprächen, die wir gerade anfangen und die ich mitführen will. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Meinungen natürlich. Alleine, also der Begriff kulturelle Aneignung erzeugt ja schon Lager, so, also da, wo sich die Nackenhaare aufstellen, bei vielen Leuten aus verschiedenen Gründen. Ja, das kann man alles sehr unterschiedlich betrachten. Aber die Frage war, glaube ich, wie es kommt. Ja, das, was in Indien praktiziert wird, hat mit dem, was hier praktiziert wird, nichts zu tun. Das ist eigentlich, könnte man fast sagen, das Gegenteil von dem, was sie ursprünglich sich gedacht haben.
Okay.
Und hat seine Wurzeln eigentlich in der sexuellen Revolution und da drum herum, wo Leute sich aufgemacht haben, um zu gucken, geht das auch anders. So, die 50er und 60er waren wohl extrem konservativ und spießig. Auch die sexuelle Freiheit kommen so in Wellen die letzten paar hundert Jahre oder auch länger. Es war halt eher so die Welle nach unten und dann relativ plötzlich kam die Welle, nein, wir wollen frei sein, wir wollen uns ausprobieren, wir wollen mehr Tiefe, mehr Abenteuer, mehr Lust, mehr Vergnügen, mehr alles. Mehr Sinn auch und vielleicht sogar einen spirituellen Aspekt in der Sexualität. Und da passte das, was sie als Tantra interpretierten, halt sehr gut rein. Mhm. Also eine spirituelle, so wird es auch heute noch oft beschrieben, eine spirituelle Strömung, die Sexualität mit einbezieht und achtet, als eine der ganz, ganz wenigen spirituellen Strömungen, die das machen. Die meisten wollen den Körper eher loswerden. Das stimmt auch, aber ganz anders, als man sich das vorstellt. Aber ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, zu der Zeit war es halt modern und fancy und schick und exotisch. Und die meinten das auch als Zeichen der Wertschätzung, die so ein spirituelles Copy-Paste zu betreiben und so das zusammenzusetzen und umzuinterpretieren, was sie toll fanden. Aus heutiger Sicht betrachtet, ist es ein bisschen dreist. So. Der Name wurde halt einfach beibehalten.
Ja.
Und jetzt in Bezug auf die Massage, ich weiß nicht viel über die gesamte Tantra-Szene, wie sie sich das denken. Ich glaube, da werden auch mittlerweile andere Begriffe gefunden, teilweise für die Praktiken. Oder sie haben sich so weit weiterentwickelt, dass man dem neue Namen geben kann, auf die Tantra-Massage bezogen. Naja, erstens, wie sollen wir es denn nennen? Mhm. Also es wird schon seit 10 Jahren nach einem Namen gesucht, hier und da und immer wieder. Aber man weiß halt nicht, was man sonst sagen soll, ja. Weil Sexmassage stimmt nicht, sinnliche Massage ist zu allgemein, ganzheitliche Massage sagt einem überhaupt nichts.
Ja, und es ist halt jetzt auch als Tantra-Massage schon bekannt.
Genau,
ne?
Es ist einfach auch bekannt, die Leute wissen endlich, was man darunter versteht, was es wirklich ist. Es ist nicht mehr so die Vorstellung, irgendwie Sex mit Räucherstäbchen in irgendwelchen Hinterzimmern, sondern man hat das im Fernsehen gesehen, im Podcast gehört oder irgendwas. Und so, je nachdem, mit was für Leuten man redet natürlich. Ich habe auch schon eine junge Kollegin von mir, hat es ihrer Schwester erklärt, ganz ausführlich. Und die meinte nur, also du machst Pimmelmassagen?
Ich liebe es.
Also manche verstehen es dann auch nicht so ganz, weil es zu weit weg ist von der eigenen Realität. Aber so grundsätzlich, so die ersten paar Jahre habe ich, wenn ich mit fremden Leuten drüber sprach, als erstes gehört so, hä, was? Was machst du? Ah, okay. Erzähl mal. Und jetzt, wenn ich das sage, sagen sie, ah, habe ich schon gehört. Oder, ah, war ich schon, hat meine Freundin erzählt, was weiß ich. Also es ist einfach so drin. Und ja, wäre ein bisschen ungünstig, das jetzt umzubenennen. Und gleichzeitig wächst aber auch das Unbehagen. Wir haben noch keine Lösung gefunden.
Aber dann ist es ja eigentlich ganz gut, dass der Dialog begonnen hat und geführt wird.
Genau, vielleicht muss man es auch nicht weglassen, ist halt auch noch nicht geklärt, wo jetzt die Grenze verläuft zwischen kultureller Aneignung und kultureller Wertschätzung oder ob es vielleicht reichen könnte, die Quellen tatsächlich offen zu legen und wie so eine Fußnote einzufügen. Auf vielen Webseiten findet man halt immer noch den Mythos, dass wir eine jahrtausendealte indische Tradition weiterführen oder sowas ähnliches. Das ist halt einfach komplett gelogen. Das ist eine schöne Fantasie, die es mal gab, so. Ja, wie herrlich wäre das, wenn wir eine jahrtausendealte Tradition weiterführen würden. Aber es stimmt halt leider nicht.
Großartig.
Genau, stattdessen die einfach die Wahrheit sagen.
Eine jahrzehntealte Tradition.
Na, die wahre Geschichte ist schon sehr cool. Und vielleicht findet man eine geschicktere Formulierung als, wir haben es halt damals so genannt und können es jetzt nicht mehr ändern, ohne unsere Suchmaschinenoptimierung kaputt zu machen oder sowas.
Oh mein Gott.
Ja, also es wird einen Weg geben, die echte Tradition zu ehren und zu würdigen, die irgendwann mal auf eine Art ein Vorbild war oder die Ideengeberin war, was zu erfinden, was in unserer Kultur einfach vorher nicht existiert hat. Also die Idee von respektvollem Sex auf Augenhöhe, wo niemand irgendwie objektifiziert oder ausgenutzt oder gedemütigt oder sonst was wird, sondern wo wir uns auf Augenhöhe begegnen und ein gemeinsames Erlebnis schaffen mit ganz viel Kompetenz und Kunstfertigkeit. Ich glaube, auch sexuelle Kunstfertigkeit war vorher nicht wirklich verbreitet.
Wahrscheinlich, ja.
Bei uns. Ja, man kann dafür jetzt in die Schule gehen sozusagen schon und lernen, cool, wie man richtig, richtig gut anfasst und wie man auch Genitalien richtig gut anfasst. Und man kann das für Geld sich buchen. Und das Geld macht es ja erst möglich. Also ja, es ist natürlich auch eine Art schade, dass wir dafür so viel Geld nehmen müssen. Aber wenn ich hergehen würde und Tantra-Massagen verschenke, wäre weird.
Also. Happy Birthday. Wenn du magst, fasse ich deine Genitalien an.
Ja, aber eigentlich müsste ich ja dann ins Internet schreiben, hier komm vorbei, ich verschenke Tantra-Massagen oder so. Also ne, durch den Tausch gegen Geld können wir auf die persönliche Beziehung verzichten und es ist einfach ausgeschlossen, dass ich was von den Leuten will. Dadurch können die einfach darauf vertrauen, dass ich ganz und gar in der gebenden Rolle bin.
Das ist ein schöner Winkel, ja. Ja, sehe ich.
Ansonsten wäre das ja unter Fremden gar nicht möglich. Mhm. Und selbst in persönlicher Beziehung kann das kompliziert werden. Mhm. Also gar nicht so einfach aus dem Mindset rauszukommen, oh, wie schön ist das denn, wie kann ich das nur zurückgeben? Mhm. Und wenn man es bucht, dann muss man halt einfach nichts mehr zurückgeben.
Hat jemand wie du, der beruflich Tantra-Massagen macht, beruflich Berühren beibringt und sich beruflich, wie hast du es so schön ausgedrückt, eingeölt an anderen Menschen reibt, wenn es denn das Ritual zulässt. Hast du denn anderen Sex als Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, in deinem Privatleben?
Ich weiß ja nicht so genau, was andere Menschen fühlen. Ja. Ja, ich hätte gerade nicht sagen sollen, dass mein letztes Mal Sex ganz nett war, sonst könnte ich jetzt behaupten, dass ich jedes Mal mit ausgefeilten Atemtechniken meine Energie ströme in irgendwelche Spiralen lenke und mich mit dem Kosmos verbinde und was weiß ich, ja, jeden Tag.
Ja, absolut. Du hast ja auch die Zeit im Alltag mal so 6 Stunden Berührungs-
genau,
Arbeit zu machen,
genau.
Ne?
Also Zeiten gab es mal.
Ah, krass.
Ich müsste wieder sagen, mal so und wer ist jemand wie ich? Mhm. Ne? Also ich kenne Kolleginnen, die sich tatsächlich für den tantrischen Sex mit Energien und Zeug viel, viel mehr interessiert haben als ich. Und was weiß ich, was die zu Hause treiben, wenn sie vielleicht noch mit einer Person zusammen sind, die dasselbe tut. Mhm. Ich habe halt lieber Texte geschrieben oder ich habe mich gut verhauen lassen oder weiß nicht was. Also natürlich gibt es bei uns allen grundsätzlich vielleicht einen Tick mehr Interesse im sexuellen Bereich als die Durchschnittsperson, weil sonst hätten wir den Beruf nicht gewählt. In welche Richtung das dann geht, kann halt unterschiedlich sein. Wahrscheinlich ist die Zahl oder der Prozentsatz der Tantra-MasseurInnen, die monogame Beziehungen haben, niedriger als in der Durchschnittsbevölkerung.
Ah, spannend. Aha.
Weil halt anderes Mindset, andere Subkultur, anderes Verständnis von Sexualität und kann man fragen, ob man überhaupt wirklich monogam sein kann, wenn man Tantra-Massage als Beruf ausübt, dann wieder so eine grenzwertige Frage.
Verstehe ich. Ich glaube, der Vergleich mit anderen Menschen ist natürlich auch einfach schwer, weil, wie du schon sagtest, du liegst nicht regelmäßig in fremden Schlafzimmern auf der Lauer und guckst, was andere so machen.
Ich glaube, wovon man ausgehen kann, dass wir eine gesteigerte Sensibilität haben und wahrscheinlich auch einen höheren Anspruch an sexuelles Erleben, sexuelle Interaktion, deshalb unsere Partner, Partnerinnen anders wählen und da mehr Sorgfalt in diesem Lebensbereich anwenden, einfach weil wir so empfindsam sind und ja einfach ein bisschen andere Bedürfnisse vielleicht zu Hause haben. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich kenne von mir, dass ich Phasen hatte, wo ich unfassbar faul war zu Hause. Mhm. So, wenn ich wirklich viel massiert habe, dann hatte ich zu Hause auf jeden Fall keinen Bock mehr, mich anzustrengen.
Ja, so. Verstehe ich.
Voll. Sondern hätte mich lieber selber einfach hingelegt und bedienen lassen. Mhm. Ja. Oder sogar ein Überdruss an Berührung. Also so in den wilden Zeiten, wo ich viel massiert habe und noch privat viel getrieben habe, musste ich manchmal einfach ein paar Tage mich nicht anfassen lassen, weil mein Körper einfach übersatt war.
Ja. Ja. Ja, okay, das kann ich aber auch gut verstehen, ne? Es gibt halt immer so ein richtiges Maß und auch die richtige Zeit, ne? Und wenn man dann eben auch eine Zeit für sich braucht, dann ist das ganz normal, ne?
Mhm.
Aber das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du immer ganz spirituellen, tantrischen Sex hast, sondern du hast Longies und Quickies. Du hast auch schon gerade gesagt, du hast Ausflüge in BDSM gemacht, oder ich weiß nicht, ob das generell für dich ein Alltagskink ist. Aber das heißt, du hast eben kein Sexleben, was Klischee Tantra ist.
Nee, auf gar keinen Fall.
Okay.
Vielleicht kommt das noch, wenn vielleicht eine Person in mein Leben tritt, die Bock darauf hat, da zu experimentieren, würde ich bestimmt mitmachen. Bis dahin bin ich auch zufrieden mit ganz langweiligem Maintenance-Sex, der einfach ist, vorhersehbar, der funktioniert.
Verstehe ich, natürlich.
So gemütlich und vertraut und ja.
Sehe ich. Ich meine, du warst Ende 20, als du damit angefangen hast, ne? Mhm. Und du hattest ja schon gesagt, dein erstes Mal Penis in Vagina hattest du mit 17. Das heißt, du hattest ja auch eine Phase in deinem Leben, in der du Sex hattest, aber noch nicht in Berührung gekommen bist mit Tantra und der Tantra-Massage.
Mhm.
Gab es für dich so eine Entwicklung, als du dich dann damit beschäftigt hast und da reingekommen bist, wo du dann gemerkt hast, dein Sexleben hat sich verändert? Hm. Oder du hast irgendwas was gelernt hast in dein Privatleben mitgenommen?
Tatsächlich war das eng verknüpft. Ich hatte zwei ganz schöne erste Liebesbeziehungen über 1, 2, 3 Jahre. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Das war mir zu langweilig. Ich habe die Monogamie abgewählt und dann irgendwie auch gleich den Sex mit abgewählt.
Aha.
So mit, weiß ich, Anfang 20 oder so.
Okay. Dachte,
nö. Ich studiere lieber. So. Das ist mir alles zu doof.
Großartig. Aha.
Und habe das zumindest auf einer bewussten Ebene auch nicht vermisst.
Okay.
Und dann bin ich irgendwann umgezogen für meinen Masterstudiengang. Und habe mich verliebt und habe mich nochmal verliebt und habe mich nochmal verliebt und hatte plötzlich die ganze Zeit Sex. Und habe gemerkt, hey, das kann auch ganz gut sein. So, das kann viel Spaß machen. Und da habe ich dann angefangen, mich wirklich zu interessieren. Und dann hatte mein Freund irgendwie ein Buch im Regal stehen. Ich glaube, das heißt Der perfekte Liebhaber oder so.
Oh ja,
so.
Das kennt
genau,
man. Ja,
das
ja.
ist so ein Klassiker. Und er hatte auch das Gegenstück und dann habe ich da so rein und dann habe ich ein bisschen geübt und dann habe ich halt so richtig tolle Handjobs gegeben und auf große Begeisterung gestoßen. Und es war so, da habe ich erst verstanden, das kann man üben und auch besser machen und richtig viel Freude damit machen. Und dann habe ich die Tantra-Massage entdeckt. Ja. Hat sich mein Sexleben verändert? Also ja, es hat sich verändert, wie viel die Tantra-Massage daran Anteil hatte. Also es war eher so ein wechselseitiger Prozess. Ich habe dann Tantra-Massage gelernt und habe angefangen zu arbeiten und habe dann eine Profi-Ausbildung gemacht, nur für Frauen.
Ah.
Und das war natürlich eine wahnsinnige Entwicklung, also in der Auseinandersetzung mit meiner weiblichen Sexualität, ja. meinem Körper. Wie funktionieren Frauen psychisch, seelisch, körperlich? Ich habe meine Joni im Spiegel angeguckt und das Ejakulieren gelernt und Schmerzpunktmassagen in der Vagina gemacht und ganz viel auch wild getanzt, rumgeschrien, zusammen geweint, was weiß ich, was wir da alles getrieben haben. Das war, die Ausbildung heißt das Perlentor. Das hat damals noch die Nanga Gruno gemacht. Ich glaube, sie hat es mittlerweile abgegeben. Und die war halt alte Schule. Also das das war halt noch echt so ein bisschen Oldschool 80er-Style, wo sich eben die Frauen genau so zum ersten Mal in den Kreis gesetzt haben, ja, und ihre Vulven angeguckt haben oder gemalt haben oder gezeichnet haben oder also einfach experimentiert haben. Und wir haben auch in der Ausbildung dann so Annie Sprinkle Pornos geguckt und all so Zeug. Also es war sehr, sehr geil. Es war wirklich sehr, sehr geil.
Also kannst du empfehlen?
Kann ich empfehlen. Und zu der Zeit habe ich mit einem Mann in einer WG gelebt, eine ganze Weile zusammen. Und jedes Mal, wenn ich von so einem Seminar nach Hause kam, wusste der eigentlich nicht, welche Frau ihm begegnet. So. Ja. Das war halt auch so ein bisschen oldschool-feministisch. Mhm. Nach dem ersten Blog-Seminar, es geht immer so 4-5 Tage, mhm, kam ich nach Hause, wollte keinen Penis mehr sehen, mein ganzes Leben lang nicht.
Liebe ich.
Das zweite Mal kam ich nach Hause und habe gesagt, so, ich kann jetzt ejakulieren. Ich will so und so und so gevögelt werden. Dreimal am Tag. Und ich will dabei rumbrüllen wie ein Tier.
Oh mein Gott, was für eine geile Lebensphase.
Oder ich kam nach Hause und habe gesagt, ich weiß jetzt, wie man Sitzbeinhöcker von innen massiert. Ich bringe dir das jetzt bei. Und dann will ich das jeden Tag. Ja, es war eine wirklich gute Zeit. Eine wirklich gute Zeit, wo ich ganz viel gelernt habe, zu was mein Körper eigentlich in der Lage ist und wie ich drüber reden kann, was ich will. Also großes Thema in der Ausbildung, Kommunikation und genaue Anweisungen geben und einfach rumexperimentieren und ausprobieren und so. Und und damals hatte ich viel Zeit. Mhm. Tatsächlich. Und mein Mann hatte auch viel Zeit.
Das heißt, ihr konntet auch und vieles dann wirklich ausprobieren.
Wirklich viel Zeit im Bett verbracht.
Herrlich. Ja, das klingt nach einer ganz, ganz schönen Selbst- und Weltentdeckungsphase.
Ja, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Also auch wenn man sich nur so ein kleines Anfängerinnen-Seminar traut, ist immer noch geil. Also man nimmt echt, echt viel mit davon.
Cool.
Ja.
Eva, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einen kleinen ersten Einblick in die Welt der Tantra-Massage bekommen. Ich werde jetzt erstmal dein Buch lesen. Wie gesagt, geht unbedingt in die Folgenbeschreibung, da findet ihr alle Links zu sexuelle Kultur, zu deiner Website und auch zu deinem Buch. Gibt es denn noch was, was du den Leuten da draußen mitgeben möchtest?
Mitgeben, so an Weisheit oder so?
Eine Weisheit, einen Aufruf, Tantra auszuprobieren oder was auch immer dir gerade durch den Kopf geht.
Ein Aufruf, Tantra, nee. Also ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, mal zu probieren, wie es ist, wenn man sich doppelt so viel Zeit nimmt wie sonst. Alleine, zu zweit oder in der Gruppe, egal. Aber was passiert, wenn wir einfach mal uns einen Zeitrahmen von 2 Stunden nehmen? Auch wenn wir Angst haben, dass uns nichts einfällt und einfach mal anfangen und gucken, was passiert und nachher drüber reden, das ist einfach toll. Und dann habe ich mir gerade gedacht, schade, dass ich diese Story nicht erwähnt habe, als du gesagt hast, wer kam.
Oh, die Minuten haben wir noch.
Es ist zwar ein Mann, aber es war so herrlich. Zu uns kommt ein Stammgast, der ist 93 Jahre alt.
Oh, wow.
Und kann kaum noch gehen, kommt so auf 2 Krücken angeschlurft. Ja, ist also schon sehr gebrechlich, aber hat noch echt viel Spaß am Leben und ist total lustig drauf. Und das war eine der lustigsten und auch berührendsten Massagen, die ich in letzter Zeit hatte, glaube ich. Also dieser kleine alte Mann hatte einfach so viel Spaß. Der hat gelacht, der hat gejuchzt, der hat gejubelt dabei, wie wundervoll das ist.
Cool.
Und also so viel Lebensfreude in diesem Körper, der ja jetzt schon sehr stark auf das Ende zugeht. Aber er war sonst wo unterwegs in gehobenen Etablissements und hat dann irgendwann dort gefragt, wie das ist mit dem Tantra, weil es halt mit dem Ficken jetzt auch nicht mehr so lief. Und dann wurde er an uns empfohlen. Seitdem kommt er 2x im Monat, um noch möglichst viel zu erleben, bevor er dann den Löffel abgibt, wie er selbst sagt. Und
was für ein cooler Typ.
Ja, also wie viel Spaß man einfach noch haben kann in dem Alter, in jedem Alter. Aber gerade dann so, ja, jetzt erst recht.
Geil.
Und trotz der Generation, so, also man kann auch schlechtere Massagen haben mit alten Männern, weil die einfach komplett anders erzogen worden sind als wir und vieles man denen einfach nicht so erklären kann, aber er hat einfach total gut drauf, total auf Augenhöhe. Das ist besser als ficken. Du machst das so wundervoll, Kleine.
Crazy.
Ja. Ja, also auch das kann Sexualität sein und in den Momenten, vieles kann man schlecht erzählen aus der Massage oder man müsste sehr lange reden, damit man das begreift. Aber ich würde so gerne ganz viele Geschichten erzählen, wo ich da sitze und mir denke, oh, wenn das nur die ganze Welt wüsste, dass das hier möglich ist, dass das geht.
Oh, das ist so schön.
Ja, genau.
Aber du hast auch einen Blog, ne?
Ich habe
da solche Geschichten vor?
Na, ich habe bis jetzt ganz viel rumphilosophiert und erklärt und so. Ich fand die so Stories zu erzählen auch immer ein bisschen tricky, weil es einfach so privat ist. Selbst ja, wenn ich die Namen nicht nenne. Es gibt, ist ja kein richtiger Blogartikel, aber es gibt eine Liste, wer kommt zur Tantra-Massage. Oder ich glaube, der Titel war so alte weiße Männer, weil ich angefangen habe mit, ja, man denkt, da kommen irgendwie nur so notgeile alte weiße Männer. Stimmt. Und da führe ich eine Liste, die immer mal aktualisiert wird, wer und warum zur Tantra-Massage kommt, halt nur mit ein, zwei Sätzen und geänderten Namen. Und manchmal vermische ich auch verschiedene Leute einfach um.
Aber für die Privatsphäre.
Das ist ja einfach was sehr Besonderes. Und also ja, will auch nicht alles teilen, was ich in meinem Herzen trage und gleichzeitig sagen, hey, das geht alles. Das geht. Ja, und es gibt diesen Ort, wo ganz viele Leute auch landen und sagen, es gibt keinen anderen Ort, wo ich mit diesem Thema, diesem Anliegen, diesem Bedürfnis hingehen kann. Nur ihr. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für meinen Beruf. Das macht mich sehr froh, dass wir da sind.
Ja. Ich bin sehr froh, dass du hier bei uns warst. Vielen, vielen Dank, Eva.
Sehr, sehr gerne.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.